Alles Bio, oder wie? Servus, ich bin Evi Dettel und ich möchte die Menschen kennenlernen, die unsere regionalen Bioprodukte herstellen. Meine Reise führt mich quer durch Bayern in die 35 Öko-Modellregionen. Schon mal was vom Babenhauser Rotfesen oder der Kaufbeurener Vierzeiligen gehört? Das sind zwei der vier alten Getreidesorten, die seit 2018 wieder im Allgäu angebaut werden. Allgäuer Landsorten nennt sich die Initiative, die von der Öko-Modellregion Günztal zusammen mit Bio-Landwirten, Müllern und Bauern aus dem Allgäu gestartet wurde. Mittlerweile erhöhen diese alten Sorten die biologische Vielfalt auf den Äckern und durch den regionalen Bioanbau, die kurzen Transportwege und die traditionelle handwerkliche Verarbeitung haben sie noch so viele andere Vorteile. Und schmecken tun die Körner auch noch. Ich war für euch in der Rapunzelwelt in Legau, um die Allgäuer Landsorten genauer kennenzulernen. Die werden jetzt nämlich mit einem neuen Label und einer Homepage in einem sehr schicken Design vermarktet.
Wir sind heute sozusagen zu Gast in der Ökomodellregion Günztal und eine der Managerinnen ist Rebecca Petschke. Ich freue mich sehr. Hallo.
Hallo.
Rebecca, nimm uns doch erstmal mit in eure Region. Was ist hier so geboten? Was sind so eure Themen?
Wir sind die Ökomodellregion Günztal. Wir bestehen aus 15 Gemeinden entlang der Günz, dem längsten Bachsystem Bayerns. Und das Besondere ist auch, wir sind landkreisübergreifend. Wir haben 4 Ostallgäuer Gemeinden und 11 Unterallgäuer Gemeinden. Genau, und das macht die Ökomodellregion Günztal aus und von daher auch, dass wir eben nicht nur Grünland- und Rinderregion sind, sondern doch auch im Norden eben Ackerbaubetriebe vertreten haben.
Und eure Region gibt es seit 2019 und da hat auch schon dieses Thema alte Sorten für euch begonnen, das jetzt ja, du hast es selber gesagt, eigentlich ein Leuchtturmprojekt für euch ist.
Genau, also wir haben das von Anfang an übernommen, die alten regionalen Getreidesorten und wirklich ein Herzensprojekt seit Beginn. Wir begleiten das jetzt und freuen uns hier heute 6 Jahre später zu stehen und tatsächlich Produkte mit Etiketten in den Hand zu halten und Backwaren verkosten zu können.
Wie war es denn am Anfang? Wie ging es denn los mit einer Handvoll Körner sozusagen?
Genau, mit einer Handvoll Körner hat alles angefangen. Als wir es übernommen haben, wurden die alten Sorten schon angebaut, dann im zweiten Anbaujahr, also da hatten wir sogar schon ganze 20 Kilo. Ja, es hat angefangen mit von Hand auszusehen, mit der Sense mähen, im Bauernhofmuseum austreschen. Jetzt funktioniert alles in normalen Maßstäben. Aber klar, das hat einen begleitet bei den Backversuchen, wo man erstmal die Mengen braucht. Der Müller braucht bestimmte Mengen, um überhaupt das mahlen zu können. Und jetzt sind wir aber so bei einer Größe, dass wir genau alles funktioniert, wie soll.
Natürlich seid ihr als Öko-Modellregion ganz wichtig, denn ihr bringt genau diese Akteure zusammen. Ihr stoßt mit an, ihr helft mit. Und da ist so ein bisschen euer Slogan jetzt bei den alten Sorten auch, dass es Kulturgut hoch 3 ist.
Ja, genau. Und zwar zum einen halt das Kulturgut, die alte Sorte, die wieder zurückkommt und wiederbelebt werden soll. Und hoch 3 steht einfach für Anbau, Verarbeitung und Veredelung, weil wir einfach gemerkt haben, mit nur Landwirt kommst du nicht weit und der Bäcker braucht aber auch die Mühle und den Landwirt. Also das Ganze funktioniert einfach nur mit dieser Dreiheit und das ist auch das Besondere, glaube ich, in unserem Projekt einfach, dass es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, dass es eine richtig gute Zusammenarbeit ist und auch wirklich nur funktioniert, weil jeder hinter dem Projekt steht.
Ja, wir hören es jetzt schon im Hintergrund, es wuselt. Natürlich wollen jetzt alle auch hier probieren. Und bei mir ist jetzt Dr. Klaus Fleißner von der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft. Servus.
Servus.
Sie haben uns ja vorher so ein bisschen erklärt, wie das alles so losging. Vielleicht könnten Sie ja uns noch mal ganz kurz sagen, was eigentlich so eine alte Sorte ist. Also wann ist ein Getreide eine alte Sorte?
Ja, sie muss auf jeden Fall nicht mehr im Anbau sein. Muss ein gewisser Zeitraum vergangen sein. Und man muss sie nicht mehr finden auf den Feldern. Also die alten Sorten sind verschwunden Anfang des 20. Jahrhunderts. Es wurde Saatgut in den Genbanken eingelagert und es lag halt da rum in der Genbank und wir haben es wieder rausgeholt.
Wo ist diese Genbank? Wo holt man das dann her?
Diese Genbank ist in Sachsen-Anhalt, in Gattersleben heißt es. Das ist die nationale Genbank, IPK heißt die. Und dort sind ungefähr 150.000 Muster aus aller Welt eingelagert, unter anderem auch viele unserer bayerischen Sorten.
Alte Sorten sind vielleicht in Anbau, Verarbeitung und so weiter ein bisschen tricky sozusagen. Was macht sie denn ein bisschen schwieriger als jetzt vielleicht die neuen Sorten, die man kennt?
Die Landwirtschaft hat sich in den letzten 100 Jahren stark verändert. Sie ist mechanisiert. Wir reden heute von Agrarindustrie. Früher war Landwirtschaft Handarbeit. Und diese alten Sorten waren auf diese Handarbeit eingestellt. Also tricky ist es insofern, ich darf nicht zu viel düngen. Die alten Sorten vertragen keinen Stickstoff, weil sie sonst ins Lager gehen, weil die Halme sonst schwach werden. Und die Halmhöhe ist natürlich doppelt oder manchmal dreifach so hoch wie eine neue Sorte. Was bei Starkregen und wenn sie zu lang auf dem Feld stehen, dann dazu führt, dass sie ins Lager gehen.
Übrigens, wenn man in der Agrarwirtschaft von Lagern spricht, meint man ganz einfach das großflächige Umknicken von Getreide oder auch anderen Ackerfrüchten. Die Folge ist oft eine erschwerte Ernte oder geringere Qualität.
Warum ist es so wichtig, dass wieder alte Sorten eingeführt werden, was ja jetzt schon die letzten Jahre sehr viel passiert? Warum ist diese Entwicklung so entscheidend?
Es geht darum, dass die Sorten am Leben bleiben. Auch Pflanzen sind Lebewesen und jedes Leben ist Teil der Evolution. Wenn ich etwas aus diesem Kreislauf der Evolution herausnehme, dann gibt es einen Rückschritt. Dann kann es sich nicht mehr anpassen. Und wenn die Periode zu lang ist, wo eine Pflanze nicht mehr am Leben der Evolution teilnimmt, dann verliert sie ihre Fähigkeit, sich anzupassen. Und deswegen ist es wichtig, dass alle Sorten, die in Genbanken aufbewahrt werden, auch wieder rauskommen aufs Feld, dort angebaut werden und eben in diesem Kreislauf der Evolution teilnehmen können.
Und welches Potenzial haben jetzt diese alten Sorten so für die verschiedenen Stakeholder sozusagen, also speziell Produzenten, Verarbeiter, Konsumenten?
Es gibt ein gewisses Klientel in der Gesellschaft, das nicht nur Billigware will, sondern was Geschmackvolles, was Regionales. Und die alten Sorten treffen genau diesen neuen Zeitgeist. Es ist nicht für den Backautomaten beim Discounter, der überall in jeder Stadt gleich ist, sondern es ist eine Spezialität einer Region. Und das ist eben das Besondere an diesen alten Sorten.
Danke.
Bitte.
Bei mir ist jetzt Peter Guggenberger-Weibel. Sie sind bei der Stiftung Kulturlandschaft Günztal und haben jetzt hier so ein bisschen dieses Schatzbewahrer-Netzwerk auch nochmal mitvertreten.
Ja, kann man so sagen. Ich bin einer der Vertreter, der ganz am Anfang an dieser Reihe jetzt stand. Und es braucht ja oft immer so kleine Botendienste, wie kommt was von einer zentralen Idee dann da, wo es hin soll, nämlich in der dezentralen On-Farm, wo es eigentlich ja wieder dann weitergemacht werden kann. Und da war es für uns ein kleiner, bescheidener Beitrag, den wir da leisten konnten, weil wir einfach zur richtigen Zeit irgendwie das für uns erkannt haben, da ist was da drin, da ist Potenzial. Und dann gilt es natürlich auch dann in der Region, das an die richtigen Schnittstellen wieder weiter zu vermitteln, damit dann da was wachsen kann.
Aber wie sind Sie denn drauf gekommen? Wo haben Sie denn jetzt die alten Sorten eigentlich hergehabt?
Also ich muss sagen, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau erinnern, aus welcher Mail, aus welchem Verteiler ich praktisch da auf die Spur geraten bin zu diesen Schatzbewahrern und dass die Landesanstalt praktisch dort auch Leute in der Dezentralen wieder sucht, die das weitertragen. Ich bin einfach bei dieser ersten Veranstaltung, weil sie mir interessant erschien, einfach mal auf Verdacht hingefahren, so nach dem Motto, ist da was drin für uns? Fragezeichen. Das wusste ich damals nicht. Dann habe ich aber Sympathie dazu aufgenommen und dachte mir, das könnte ich mir einfach gut vorstellen und passt auch gut zu unserer Vorstellung, Agrobiodiversität neben dem Naturschutzgrundgedanken mitzudenken. Und dann war natürlich die LFL natürlich auch irgendwie gleich begeistert. Ja, da ist jetzt jemand aus Mittelschwaben, den können wir was mitgeben. Ist ja gar nicht so leicht, das bayernweit abzudecken. Es hat einfach funktioniert. Ja, so kam es dann.
Ja, und Sie haben gesagt, Sie haben dann, glaube ich, so 1,5 Pfund, oder? Haben Sie mitgenommen und dann ging es los?
Ja, mitgenommen haben wir zuerst gar nichts. Wir konnten erst mal nur sehen, das wird es dann im Herbst geben. Und dann hat die Landesanstalt, die das ja gedroschen und alles verarbeitet hat, die haben uns dann praktisch ja 6 kleine Päckchen geschickt mit dem jeweiligen Inhalt von 1,5 Pfund. Ja, das war so die Startmasse. Und wir wollten dann, sagen wir mal, auch nicht alles gleich auf eine Karte setzen, wenn man sagt, das ist ja ein Schatz, der in diesem Tütchen steckt. Darum haben wir den ein bisschen aufgeteilt. Nicht so Leidwesen derer, die es dann in der Hand nahmen, dann ist die, für die gestartet haben auf dem Feld, ist die Portion noch kleiner geworden. Aber es hat zumindest an einem Strang hat's funktioniert, denn den zweiten haben wir leider verloren.
Aber wie ist es für Sie jetzt heute? Jetzt stehen Sie heute hier, 2017, glaube ich, waren so die ersten. Genau, dann sind wir also 7 Jahre später. Wie ist es für Sie, wenn Sie jetzt sehen, was alles draus geworden ist schon?
Ja, ich freue mich und vor allem, was kann man sich eigentlich besser vorstellen, dass so eine Idee, für die man selber brennt, ja, und die wird dann von anderen auch, da wird das Feuer auch angezündet, die tragen das weiter und es multipliziert sich und die können natürlich noch viel mehr und können anderes als ich kann. Und insofern war das jetzt klasse, es ist jetzt so eine richtige kleine Mannschaftsleistung bis zu dem Punkt, wo wir jetzt stehen. Ja. Man merkt natürlich auch, wie wichtig einem diese Geschichten und die Identifikation und der Hintergrund eigentlich ist. Das alles, Mehl ist natürlich auch in gewissem Maße schon ein Austausch. Ausbares Produkt, genauso wie die Milch auch. Es ist eben nicht nur das Produkt, sondern es ist einfach auch die ganze Story und die ganze Geschichte dahinter.
Vielen, vielen Dank.
Gerne, ja.
So, jetzt sind wir quasi dann schon mittendrin in dieser Wertschöpfungskette hier und die geht natürlich los bei einem Landwirt, in dem Fall bei Michael Königsberger, Biolandwirt aus Westerheim. Servus.
So, hallo, ja.
Wir haben ja jetzt schon einiges gehört heute hier, aber wie geht's denn los? Wenn man jetzt sagt, so alte Sorten, da bekommt man ja nicht mega viel zum Aussäen. Mit wie wenig hat es denn begonnen?
Es waren 500 Gramm war das Saatgut. Das war ja eine Sämaschinenbreite und 2,5 Meter und 15 bis 20 Meter Länge war das.
Und dann waren sie einfach mal gespannt?
Ja, dann haben wir halt mal geschaut, was da kommt und ja, wie es sich entwickelt.
Wie viel ist es jetzt?
Jetzt baue ich zwischen 2,5 und 4 Hektar jährlich, weil es halt so losgeht von Fruchtfolge her mit meinen Äcker. Und zwischenzeitlich sind wir so auch 3 Landwirte anbauen. Das haben wir, heuer haben wir, glaube ich, 9 Hektar draußen gehabt insgesamt.
Was sind denn so die Herausforderungen bei dem Anbau jetzt, speziell jetzt bei der Sorte?
Ja gut, die ist sehr langstrohig, die ist 1,60 Meter bis 1,80 Meter hoch. Und da ist es halt dann witterungsbedingt, wenn es dann zu der Zeit noch, wenn es in voller Pracht steht und kommt da Unwetter, dann kann es halt sein, dass das Ganze teilweise ins Lager geht oder bei ihrem Starkregen. Aber bisher hat alles gut geklappt immer. Ja, ist zum Teil auch im Lager gewesen, aber man hat es gut an der Kinder und ja.
Würden Sie sagen, das ist schon ein Stück weit ein bisschen Liebhaberei, dass Sie jetzt einfach sagen, das macht mir Spaß, ich finde die Sache cool? Oder kann man schon auch sagen, das ist eigentlich schon eine rentable Geschichte auch?
Ja gut, Liebhaberei, das gehört dazu. Das muss man, muss zu der Sorte stehen oder zu diesem Getreide, weil der Ertrag schon niedriger ist wie bei einer anderen Sorte. Oder, ja. Und dann noch die Gefahr, dass du vielleicht gar nichts hast, kann auch sein, wenn es weiter dementsprechend ist.
Aber was motiviert Sie? Warum sind Sie gern dabei?
Das ist einfach toll, ja. Das Getreide, wo rauskommt und was man damit macht und einfach der Geschmack dann.
Haben Sie irgendein Lieblingsprodukt, das dann daraus entsteht?
Ja, wir essen viel Brot, wird bei uns selber gemacht und bei uns wird alles mit dem Fesenmehl und mit dem Weizenmehl gebacken oder gemacht und ja, ich esse gerne und ja, schmeckt alles gut.
Und wie soll es weitergehen? Was wünschen Sie sich denn? Oder erstmal ein bisschen schauen, wie sich es entwickelt?
Ja gut, es ist jetzt schon in einer guten Entwicklung. Das wird jährlich ein bisschen mehr. Ja, und dann schauen wir mal. Ja.
Herzlich Gott, vielen, vielen Dank und super, dass Sie das machen. Sehr cool. Jetzt sind wir sozusagen beim Dreh- und Angelpunkt der ganzen Geschichte. Und zwar ist bei mir Wendelin Blankertz von der Donabmühle in Bad Wörishofen. Servus.
Na, servus, hallo.
Tolle Veranstaltung heute, sehr viel Wertschätzung auf alle Fälle für euer Produkt. Wie ist es denn bei euch, wie viel, welche Mengen werden denn da inzwischen vermahlen von diesen alten Sorten?
Also dieses Jahr werden es ungefähr 23 Tonnen sein. Und so ist es über die Jahre gewachsen. Ne? Es fing bei einer Tonne an ungefähr und liegt jetzt schon bei 23 Tonnen.
Jetzt klingt ja eine Tonne auch schon viel. Was sind denn so normale, reguläre Mengen?
Also große Mühlen schaffen auch 200 Tonnen am Tag und wir machen 1500 im Jahr. Also man sieht, da ist schon ein Unterschied, weshalb wir uns auch auf solche speziellen Projekte auch schön fokussieren können, ne? Und solche kleinen Dinge voranbringen.
Was ist denn jetzt für dich speziell so das Besondere an diesen alten Sorten?
Das Besondere ist in erster Linie, dass es einmal eine bestimmte Backqualität hat. Das verhält sich anders nachher, wenn es verarbeitet ist beim Backen. Ein sehr schöner weicher Teig und vorher beim Verarbeiten. Ja, dass es gewisse Herausforderungen mit sich bringt. Ne? Und vor allem jetzt grundsätzlich dieser Fesen, dass er einfach im Allgäu ansässig ist und dort wieder zum Leben erweckt werden kann durch so ein Projekt.
Warum macht es dir Spaß? Weil ich glaube, es ist schon, heute schon ein bisschen rübergekommen, dass du da sehr leidenschaftlich dabei bist.
Ja, weil einfach dieses etwas Kleines, Ursprüngliches aus der Region, was eigentlich kurz vorm Verlust ist, dass es verschwindet, ja, wieder hervorzuholen. Und die Thematik, dass man Biodiversität, die ganze Genvielfalt, dass man das im Allgäu speziell erhält, ne? Dass das eigentlich was Wesentliches ist und was mich einfach da immer wieder, jeden Tag wieder motiviert, weiterzumachen.
Wie wichtig ist für dich die Ökomodellregion, also dass die das Ganze unterstützt?
Also sehr wichtig. Ohne die wäre das jetzt nicht denkbar gewesen. Das ist schon so. Ja, es freut mich, dass da so in dieser Art jemand ist, der einen da bei der Hand nimmt und auch immer wieder neu mitnimmt und man gemeinsam da vorankommt.
Weil die Vermarktung ist natürlich jetzt auch nicht so einfach bei so einem Produkt. Obwohl jetzt natürlich habt ihr hier eine schöne Wertschöpfungskette, aber so an sich ist es etwas schwieriger zu vermarkten.
Ja, sicher. Es ist eine kleine Menge. Jetzt gerade eben hatte ich zum Beispiel einen Bäcker da, der hatte gesagt, ja, ich hätte Interesse, können wir nicht morgen anfangen? Dann habe ich gesagt, wir sind jetzt gerade mit 23 Tonnen gerade so, dass wir es verarbeiten können und gerade verkaufen können. Ne? Jetzt habe ich einfach nicht mehr. In dem Moment heißt es jetzt, okay, wenn du jetzt Interesse hast, kann ich dir sagen, in anderthalb Jahren können wir dir die Menge liefern, weil der Landwirt einfach das auch anbauen muss. Und diese Verfügbarkeit und dieses Thema, ne, Saisonalität und Regionalität, das ist schon auch eine Sache, dass man, das muss man handeln. Ne? Man sagt, man kann nur so viel einkaufen, wie man auch wieder verkaufen kann und muss diese Mengenströme entsprechend regeln, ne? Weil ich das nur in dieses Segment verkaufen kann.
Das heißt, es kann wachsen, es soll wachsen, aber man braucht ein bisschen Geduld.
Ganz genau, ja. So ist es.
Ja, cool. Aber dann auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Heute hat man, glaube ich, schon gesehen, da geht richtig was vorwärts. Und es sind ja doch erst ein paar Jahre und es ist schon sehr viel passiert. Also schauen wir mal, wie es weitergeht. Danke dir.
Ja, vielen Dank auch.
Jetzt sind wir quasi so ein bisschen am Ende, am guten Ende der Wertschöpfungskette angekommen, und zwar bei dem Bäcker, der das Ganze verarbeitet, Nigel Siedl, Biobäcker hier in der Backstube Rapunzel. Wir sind ja gerade auch in der Rapunzel-Welt. Hallo.
Hallo.
Ihr seid ja natürlich bei Rapunzel angesiedelt, das ist ein starkes Unternehmen, trotzdem ist es eine relativ kleine Backstube und das hat auch Vorteile.
Absolut, also die Größe ist unsere Stärke im Grunde genommen, deswegen sind wir so flexibel. Und deswegen können wir es uns auch erlauben, für alle unsere Brotsorten eigene Sauerteige, eigene Vorteige zu machen, Brühstücke und so weiter und so fort. Das können größere Betriebe, glaube ich, gar nicht machen. Deswegen klein, aber fein. Also wir können es uns durch diese Größe, können wir es uns leisten, wirklich den Fokus auf die Qualität zu legen. Und ich finde, das schmeckt man dann auch im Endprodukt.
Und so wie ich es jetzt verstanden habe, war ich etwas überrascht, könnt ihr sogar fast nur mit diesen alten Sorten arbeiten?
Ja, eigentlich ausschließlich. Also wir haben... Gerade mit dem Fesen ist eine absolute Erfolgsgeschichte bei uns. Wir machen alles damit. Und auch mit dem Allgäuer Landweizen, der ist ein bisschen empfindlicher. Aber auch da haben wir ganz gute Ergebnisse. Also wir haben eigentlich ausschließlich, verarbeiten wir die regionalen alten Sorten.
Mhm. Sehr cool. Heißt das generell, muss man ein bisschen sensibler umgehen mit diesen alten Sorten? Und falls ja, warum?
Ja, genau, auf jeden Fall. Deswegen auch sehr viel Handarbeit. Also jeden einzelnen Teig fassen wir an und das muss man halt, wenn man mit alten Sorten arbeitet. Man muss wirklich schauen, wie fühlt sich der Teig an, wie viel Wasser nimmt er auf. Jedes Jahr und jede Charge unterscheidet sich. Genau, das ist so ein bisschen die Herausforderung. Aber wenn man da wirklich das Handwerk beherrscht und wirklich auch die Hand das Handwerk ist, dann funktioniert das eigentlich ziemlich gut.
Ja. Und ist es wirklich so, dass es auch besser schmeckt oder sogar gesünder ist? Wie ist da die Lage?
Auf jeden Fall, meiner Meinung nach, definitiv. Also besser schmeckt, ich finde, schmeckt gut. Ich will mich jetzt nicht mit irgendwelchen anderen Bäckern vergleichen. Da gibt es auch, die machen auch gute Sachen, auf jeden Fall. Aber ich persönlich finde den Fesen sehr lecker. Gesundheitlicher Aspekt, ja, natürlich. Also das ist, ich glaube, da gibt es keine wissenschaftliche, oder zumindest ist mir jetzt keine wissenschaftliche Studie bewusst. Aber es ist definitiv der Fall, dass da mehr Vitamine drin sind, beziehungsweise dass es einfach so eine ganzheitliche Geschichte ist. Und auch durch die kurzen Lieferwege und durch die kurze Lagerhaltung und so weiter und so fort. Und die schonende Verarbeitung vor allem, darum geht es ja auch. Also nicht jetzt nur um das Korn im Konkreten, sondern einfach die schonende Verarbeitung, diese lange Teigreifezeiten. Und die machen das Endprodukt auf jeden Fall ein bekömmlicheres Produkt.
Und wie cool ist es für dich jetzt einfach in deiner alltäglichen Arbeit, dass du eben genau weißt, von welchem Müller das kommt, von welchem Landwirt das kommt? Das ist doch auch irgendwie was Besonderes.
Mega, super cool. Also genau das wollte ich eigentlich, das habe ich mir gewünscht, dass man wirklich die Menschen kennt, die da auf der anderen Seite stehen, dass ich auch mal den Müller, den Wendelin anrufen kann. Er ist natürlich so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt. Man hat ein Gesicht dazu, man kann mal anrufen, man kann vorbeifahren, man kann mit denen sprechen, wenn irgendwas ist. Und man kann diese Reise eigentlich gemeinsam gehen. Und ich finde, das schafft eine gewisse Wertschätzung, die dann auch in das Produkt hineinfließt und es dann auch nochmal aufwertet.
Und ich glaube, es ist halt auch spannend, weil, wie du vorher auch schon gesagt hast, man weiß natürlich manchmal nicht, also es sind weniger Mengen als sonst, es ist nicht so wie in der ganz großen Industrie, wo du sagen kannst, morgen brauche ich so und so viele Tonnen Mehl.
Ja, also das ist definitiv, wir sind, ich denke mal, ganz grob überschlagen, verarbeiten wir vielleicht im Monat so 4 Paletten Mehl, das ist nicht viel, aber das soll auch so bleiben, aber so sind wir. Ja, halt was die Lieferwege angeht, das ist natürlich vom Wendelin kriegen wir dann das Mehl immer ein bisschen zeitversetzt. Also es funktioniert vielleicht nicht ganz so schnell, wie es in der Industrie läuft.
Aber man kann sich darauf einstellen, oder?
Genau, man kann sich darauf einstellen, man muss halt ein bisschen mehr planen. Aber genauso ist ja auch das Korn, das Produkt ist ja auch so. Man muss ja auch ein bisschen mehr planen, man muss ja auch ein bisschen mit Gefühl arbeiten mehr. Und es ist nicht einfach nur so ein maschineller Ablauf. Und genauso ist es halt auch auf der anderen Ebene. Und das finde ich aber auch das Schöne daran irgendwie.
Hast du irgendein Lieblingsprodukt jetzt bei euch in der Backstube?
Uff, schwere Frage. Aber ich denke auf jeden Fall unser Dinkelvollkornbrot und die Dinkelvollkornsemmeln. Die sind auch top. Dann auch, ja, ich denke das Dinkel-Sauerteig-Baguette. Das ist auch mit dem Fesen, das ist ein 630er, also ein helles Baguette, aber das wird komplett ohne Hefe hergestellt. Das ist ein reiner Sauerteig, ein reines Sauerteig-Baguette mit sehr langer Teigführung. Das ist auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, Nigel. Tolle Sache und alles Gute weiter.
Ich danke dir vielmals.
Mein Name ist Markus Kohneberg, ich bin Bürgermeister in der Gemeinde Kertershausen, ein bisschen nördlich von Babenhausen im Unterallgäu.
Warum ist für Sie jetzt diese ganze Geschichte so wichtig, dass jetzt hier wirklich alte Sorten wieder neu belebt werden?
Weil ich es einfach wichtig finde, auf der einen Seite die Vielfalt zu erhalten, die da ist, auf der anderen Seite mit den alten Sorten, die verbinden ja auch immer ein Stück Heimat und ein Stück Regionalität und ein Stück Identität. Und das hat für mich auch einen Wert. Also nicht nur der finanzielle Wert, nicht nur der Wert der Pflanze an sich, sondern eben auch diese Heimatverbundenheit, die mit den alten Sorten verbunden ist.
Wie sehen Sie denn generell die Arbeit hier in der Ökomodellregion?
Also ich finde, unsere Ökomodellregionsmanagerinnen machen da sehr, sehr gute Arbeit, insbesondere im Bereich Vernetzung. Die vernetzen dann jetzt in dem Fall Landwirt, Müller, Bäcker, sind in der Öffentlichkeitsarbeit aktiv, was jetzt Internet betrifft, was Flyer betrifft, was Auftritte betrifft, was immer wieder auch Anstöße, Diskussionen betrifft oder was jetzt wie hier bei Rapunzel auch Backkurse betrifft. Und das finde ich natürlich wichtig, wenn so ein Produkt, so ein Nischenprodukt in die Breite gehen soll, das dann auch entsprechend irgendwo unter dem Dach der Ökomodellregion so vernetzt anzugehen.
Sie haben ja jetzt schon probieren dürfen. Haben Sie schon ein Lieblingsprodukt?
Ja, die Seele schmeckt lecker und das Vollkornbrot kann ich auch empfehlen.
Sehr gut, da wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Vielen, vielen Dank und ja, super Sache hier bei Ihnen in der Region.
Ja, danke schön.
Rebecca, inzwischen ist es eben heute jetzt nochmal wirklich so ganz offiziell geworden. Es gibt jetzt ein neues CI sozusagen, neues Logo, die Initiative Allgäuer Landsorten, eine Homepage hast du vorgestellt. Was steckt da jetzt alles dahinter?
Ja, also primär, dass wir jetzt gesagt haben, wir sind zwar nur klein und eine Nische, aber wir möchten jetzt eine große Nische werden und dafür müssen wir einfach sichtbar werden. Und das war jetzt, denke ich, der richtige Zeitpunkt. Also zum einen mit der Homepage, wo wir einfach das Projekt vorstellen können, was steckt dahinter, welche Menschen stecken dahinter, weil uns auch die Transparenz ganz wichtig ist. Ganz wichtig auch zu sehen, wo gibt es das zu verkaufen, welche Bäcker sind dabei, weil auch das immer wieder Themen sind, die aufkamen. Wir haben auch ein paar Geheimrezepte, also aus der Backstube, vom Müller und vom Landwirt, was man daraus machen kann. Und ja, das war jetzt für uns einfach ein wichtiger Schritt. Zum einen die Homepage, zum anderen aber auch dann nochmal stimmig dazu eben Flyer, um auch dann das an der Theke mit kommunizieren zu können und auch Etiketten, weil der Mehlverkauf jetzt auch weiter ausgebaut werden soll und dafür natürlich auch das passende Etikett her musste.
Wie soll es weitergehen? Was wünschst du dir jetzt für die Region und für das Projekt?
Also ich wünsche mir zum einen natürlich, dass die Partnerschaften so stabil bleiben, wie sie sind und wir jetzt unser Netzwerk aber einfach stetig weiter ausbauen können. Das erfordert immer noch einen langen Atem, weil genau das Thema ist, dass die Mengen auch nicht gleich verfügbar sein werden, sondern wir echt Partner brauchen, die sagen, wir sind überzeugt, aber wir warten jetzt aus bis zur nächsten Ernte einfach. Aber das Ziel ist, dass wir einfach im Allgäu noch weitere Biobäckereien haben, die dieses Spezialprodukt anbieten, also ein Brot aus alten regionalen Sorten und auch weitere Verkaufsstellen für Mehl, dass man einfach im Hobbybereich und für zu Hause die Möglichkeit hat, selber was draus zu backen, sei es Brot oder eben die Pfannkuchen, die hier schon heute hoch angepriesen wurden.
Aber das Rezept ist, glaube ich, auf der Homepage, oder?
Das ist auf der Homepage, ja.
Dann können wir das auf jeden Fall demnächst ausprobieren, bin ich sehr gespannt. Vielen, vielen Dank, Rebecca, coole Sache und man hat heute gemerkt, wahnsinnig viel Stolz, glaube ich, dass ihr so weit gekommen seid, aber auch Aufbruchsstimmung und Motivation. Ich glaube, da wird noch einiges passieren. Danke dir.
Danke auch.
Alle Infos zu den Allgäuer Landsorten gibt's nochmal zum Nachlesen auf allgäuer-landsorten.de. Den Link dazu und zur Ökomodellregion Günzthal packe ich euch wie immer in die Shownotes. Und damit bleibt nur noch eins zu sagen. Frohes Backen, bis zum nächsten Mal und Servus, sagt die Evi. Die 35 Ökomodellregionen im Freistaat sind Teil des Landesprogramms BioRegio 2030 der Bayerischen Staatsregierung. Damit soll der regionale Ökolandbau unterstützt werden, mit dem Ziel, bis zum Jahr 2030 insgesamt 30% der landwirtschaftlichen Flächen in Bayern ökologisch zu bewirtschaften. Die Ökomodellregionen in Bayern stehen für ökologischen Landbau, ökologische Veredelung und ökologischen Genuss. Sie fördern Wert und Wertschätzung für Akteurinnen und Akteure in den Regionen. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes und online unter ökomodellregionen.bayern. Alles Bio oder wie ist eine Produktion von Radio Bu im Auftrag der Bayerischen Verwaltung für ländliche Entwicklung, Bereich Zentrale Aufgaben.